Hau hey und herzlich willkommen zur Ostkurvendiskussion, der kleinen, aber feinen Nachspielzeit zum Hertha Base Podcast. Die heutige Sendung wird euch präsentiert von Thomas 24/7 BSC. Vielen Dank heute ganz besonders an dich für deine finanzielle Unterstützung über Patreon und an der Stelle natürlich auch an alle anderen UnterstützerInnen. Einen großen Dank von euren Spenden können wir hier sicherstellen, dass unser Content weiter regelmäßig und mit hoher Qualität bei euch ankommt. Und wenn ihr es noch nicht seid und trotzdem Patreon werden wollt, dann geht doch mal auf patreon.com/herthabase und da findet ihr alle Infos. Den Link findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Würde uns wirklich freuen. Mein Name ist Lukas, ich quatsche hier in diesem Podcast mit viel gefährlichem Halbwissen und Emotionen über Hertha BSC und wir greifen hier das auf, was sich seit der Montagssendung getan hat, was euch da draußen in der Community bewegt, gehen so auf Kommentare ein und machen einfach das, worauf wir auch ein bisschen Lust haben. Und dazu begrüße ich heute eine Premiere in der Ostkurvendiskussion, Benny Zumühl aka Mühle. Ich grüße dich.
Hallo, guten Mittag.
Ja, gut. Guten Mittag. Das war ein schöner Mittagspausentalk. Ich muss jetzt hier auch während der Sendung noch irgendwie meinen Burger bestellen, weil damit ich dann noch essen kann danach, sonst falle ich vom Fleisch hier beim nächsten
Mal. Was für ein Typ Burger bist du denn?
Das wollte ich mit dir auch nämlich noch klären. Also generell muss ich sagen, ich glaube, ich bin da eher so ein bisschen der klassische Typ. Also ich mag alles auch so gerne, aber auch gerne so Barbecue-Kram, ne, mit irgendwie so Speck obendrauf. Aber eigentlich bin ich immer, wenn ich bei irgendeinem Burgerladen bin, nehme ich meistens nicht irgendwie den Fancy-Scheiß, sondern ich sage, okay, jetzt muss mich erstmal der Cheeseburger überzeugen und wenn der gut ist, dann kann ich mich an alle anderen Sachen rantrauen.
Ist bei dir? Ja, ähnlich. Ich bin auch so erst so mit dem Älterwerden, mit dem Erwachsenwerden, habe ich auch angefangen, mehr Sachen zu essen. Ich glaube, als Kind war ich sehr wählerisch, aber ich habe halt auch bei vielen Dingen am Anfang immer erstmal die Standardvariante ausprobiert, sodass ich noch zu Uni-Zeiten hat mich mal ein Kumpel einfach nur Margarita-Pizza genannt, weil ich irgendwie, während er immer die wilden Sachen bestellt hat, habe ich immer so die Standardvariante genommen. Deswegen bin ich da auch eher der Cheeseburger-Typ, auch wenn ich hier und da mal inzwischen was ausprobiere.
Ja, es gibt ja auch so geile Sachen mit Spiegelei drauf und so, aber das muss dann halt, das mache ich dann bei Läden, wo ich dann weiß, okay, hier ist das auch, hier ist alles andere grundsolide, also sonst bin ich am Ende enttäuscht. Ja, aber es muss jetzt irgendwie noch passieren zwischendurch. Mal gucken. Wo ist dein Stimmungsbarometer aktuell?
Ich glaube, in einem Viererbereich. Also es ist, ja, es ist nicht außergewöhnlich. Sportliche Situationen, es sind also alles so egale Spiele, so irgendwie. Man ist eigentlich in so einer Zeit, wo ich sage, man kann eigentlich von mir aus gerne nach vorne skippen, so ja. Nach dem 34. Spieltag. Ich brauche den Rest jetzt nicht mehr sehen, auch wenn ich mir ihn natürlich angucke. Aber es geht irgendwie um nicht mehr so viel und ja, irgendwie auch sonst jetzt die Euphorie nicht so groß. Es wird dann wieder irgendwann so mit WM-Ende dann kommen, aber ja.
Ja, das hatte ich ja auch mit Alex besprochen, ne? Dass wenn jetzt wenigstens irgendwie so irgendwie nochmal geile Storys produziert werden, wo weiß ich nicht, in Mamusa Lung spielt mal voll 90 Minuten oder wir wissen eh, dass wir ernst verkaufen, also hauen wir mal den Torhüter rein, mit dem wir nächste Saison planen. Also, ne, alles ein bisschen unrealistisch vielleicht auch, aber irgendwie solche Sachen, wo man so sagt, ey, da habe ich einfach Bock zuzugucken. So, was passiert da? Ja. Das wäre halt schon mal ganz cool. Du warst nicht auf der Mitgliederversammlung, richtig?
Ich war nicht auf der Mitgliederversammlung, nee.
Ja, gehst du da generell nicht hin oder hast du da, wie hältst du das?
Ich war, glaube ich, also ich war auf einer, die Wahl von Kai Bernstein. Bei mir ist einfach der Faktor, durch die Arbeit habe ich immer so 2 Wochen in einem Monat frei und dann ist ehrlicherweise dann oft dann so, ja, dass die 2 freien Wochenenden, die ich dann habe, irgendwie anders hier und da verplane und dann oft irgendwie mir dann vornehme, nächstes Mal bin ich dabei und 1-2 Mal hatte ich es auch vor und dann kam wieder die Arbeit dann dazwischen. Aber ich habe großen Respekt vor allen, die sich da, da wirklich so engagieren, auch einfach generell, finde ich wirklich großen Respekt. Ehrenamt ist eine super Sache und auch die einfach sozusagen ihren Part als Mitglied wahrnehmen und dorthin gehen, finde ich super. Aber genau, deswegen, ich bin jetzt nicht in dem Sinn, dass ich sage, so auf gar keinen Fall, aber wenn ich jetzt gleich in einem Job wäre, wo ich jetzt ganz normal Montag bis Freitags arbeiten würde, dann wäre ich ja wahrscheinlich auch fast jedes Mal, aber so ist es dann irgendwie ein bisschen, ja.
Kann ich gut verstehen. Also meine Frau sagt auch immer, ey, du bist doch bescheuert dann. Sonntag, du hast eh schon so wenig Zeit und dann gehst du da noch Sonntag irgendwie dich da 8 Stunden in so einen Raum ohne Fenster setzen. Aber hey, das ist halt was mir sehr am Herzen liegt. Jetzt sind ja ein paar Tage seitdem ins Land gegangen und du hast ja sicherlich dir auch viel dazu durchgelesen, viel gehört und so. Wie schaust du jetzt da auf diese Veranstaltung zurück? Was hast du mitgenommen? Auch jetzt so in Kombination vielleicht mit dem letzten Spiel.
Also ich hab mir einiges durchgelesen. Ich habe mir vor allem auch eure Folge angehört, die ich sehr gerne gehört habe, weil ihr das wieder sehr schön aufgegriffen habt mit verschiedenen Meinungen. Fand ich gut. Auch ich habe ja keinen Kontakt zu Saskia, aber an der Stelle, falls ihr es hört, auch an Saskia großes Lob dafür. Ich blicke so ein bisschen, also ich fand es dann schon ein bisschen überraschend, so ein paar Sachen wie eben stagnierende bzw. leicht zurückgegangene Mitgliederzahlen, einfach weil man sich so an dieses stetige Wachstum gewöhnt hatte. Und auch wenn es dafür sicherlich verständliche Gründe gibt, ihr habt ja welche genannt, wie mit den weggefallenen Rabatten und dass ja vielleicht dann auch Richtung Saisonstart dann wieder welche dazukommen, es war ja nur eine Zwischenbilanz. Aber auch, dass die Anzahl der Leute vor Ort nicht mehr so hoch war, wie man so aus den letzten Jahren gewöhnt war, habe ich das schon, mich schon gedacht, so, das ist so ein bisschen untypisch härter, wenn man die letzten Jahre nimmt.
Ja, plus, also nur mal kurz dazwischen geschoben, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es noch gesagt ist, aber also in dem Heft, was man da ausgeteilt kriegt, sind ja immer noch die Entwicklung der Zuschauerzahlen und auch da, klar, auch das ist wie jetzt bis Stand jetzt gewesen, aber auch da ist es -9% zur Vorsaison, ne? Also immer noch für das, was da angeboten wird, sag ich jetzt mal, und auch noch in absoluten Zahlen immer noch sehr viel für die zweite Liga, ganz klar, mit 48.600. Aber trotzdem, auch da muss man einfach sagen, auch da gibt es einen Rückgang.
Ja, und ich finde halt, Hertha war in den letzten Jahren irgendwie so ein etwas anderer, gelebterer Club, was diese Mitgliedschaft angeht. Also wenn man das eben verglichen hat mit anderen Vereinen, was die sich teilweise gewünscht hätten, also Fans, wenn sie auf Hertha geschaut haben, für ihren eigenen Verein, dann waren sie so ein bisschen, wie soll ich sagen, gönnend neidisch auf Hertha. Und es war ja auch so, dass Herthas Zahlen, ihr habt ja auch drüber gesprochen, was Mitgliederversammlungsanwesenheit und sowas angeht, relativ hoch waren. Ne? Und man auch das Gefühl hatte, Hertha ist so ein Club, da haben die Mitglieder noch was zu sagen und da können sie auch noch was beeinflussen. Und ich habe so das Gefühl, es ist jetzt so ein bisschen, nicht, dass das jetzt runtergegangen ist, dass man jetzt nichts mehr sagen kann bei Hertha oder sowas oder die Fans nicht mehr Einfluss haben, dass so meine ich das nicht, aber dass einfach diese Euphorie, sich daran zu beteiligen und das auch wahrzunehmen, ein bisschen kleiner geworden ist. Ich glaube, ein Faktor ist natürlich einfach immer die sportliche Situation, so in der Hinsicht, weil die ist natürlich einfach ganz oft der Antreiber. Wir sind ja in so einem Egal-Status, ne? Wenn es jetzt super gut laufen würde oder super schlecht, wären es nochmal 500 Monate mehr gewesen, weil man in den Extremen dann vielleicht eher agieren will. Aber dennoch würde ich das schon als eine kleine Warnung auch für den Verein und für die zuständigen Leute zumindest sehen, dass sie das, also Warnung im Sinne von, dass sie das auch wirklich auch so realisieren und auch annehmen und sehen, was das auch, wie es den Leuten damit dann vielleicht auch geht oder was das für Signale sendet, dass sie da auch, ja, hier und da vielleicht einfach auch das sich zurückkämpfen müssen. So, das, darüber haben wir auch schon im Podcast sehr oft gesprochen. Das sind teilweise ganz leichte Mechanismen. Du hast es eben gesagt, Boris Mamusalum, ne? Einfach Spieler aus der Akademie, wenn du die auf den Platz bringst, das ist einfach was anderes. Wie schnell so ein Kenneth Eichhorn in der Saison schon riesen Applaus bekommen hat, dafür müssten andere Spieler 3-4 Jahre bei dem Verein spielen. Das ist einfach was anderes. Und deswegen kannst du das, glaube ich, auch wieder dir zurückholen. Und ich glaube auch so Maßnahmen, wie über die wir gesprochen habt, dass jetzt feste Kaderplätze auch wirklich da sind, an denen Hertha sich messen lassen muss, an denen sich das Trainerteam messen lassen muss, egal wer da ist. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall, so, wenn sie auch zu Einsätzen kommen, wenn es nicht nur bei Kaderplätzen bleiben. Aber dennoch ist dieser Status quo zumindest ein bisschen entgegen des Trends der letzten Jahre und das ist zumindest etwas, was ich wahrnehmen würde.
Ja, auf jeden Fall. Also das hoffe ich auch sehr, dass das passiert bei den Verantwortlichen. Ich glaube halt, und das ist halt auch so ein bisschen bitter, weil die meisten, die da jetzt in Verantwortung sind, oder sagen wir mal, ein großer Teil, ist ja nicht dafür verantwortlich, dass der Kredit jetzt so verspielt ist. Das hatte ich ja damals schon in der Folge gesagt. Ich habe das Gefühl, der Kredit ist verspielt und die Leute, die warten jetzt halt ab. Also die lassen sich halt jetzt nicht mehr mit schönen Worten abspeisen und geben dann tosenden Applaus, sondern es ist halt alles schön, was du erzählst, aber das muss jetzt dann halt auch passieren. Ne? Weil, also das, so geht's mir. Ich glaube, wenn auf der nächsten MV nicht wirklich geliefert wird mit ganz konkreten Dingen, also mit einem guten Saisonstart, Der muss jetzt nicht herausragend sein, aber er muss zumindest gut sein. Und das, was man sich erarbeiten will und was da alles präsentiert wurde, das muss zu sehen sein. Also, und wenn es da, keine positiven Entwicklungen gibt, dann glaube ich, dann brennt wirklich der Bau. Weil das war jetzt so eine MV, da wurde viel Richtiges gesagt und was man alles machen will und wie das aussehen soll und so weiter. Aber da muss jetzt einfach was kommen. Sonst wird es, glaube ich, düster. Weil, wie du sagst, ich habe auch das Gefühl, dass da viele jetzt einfach in abwartender Stellung sind und sagen, ja, alles gut, wir brechen jetzt nicht den Stab, sag mal so, wir brechen nicht den Stab über Görlich oder Huschen oder so. Viele haben ja schon mit Leitl gebrochen, aber jetzt gucken wir mal, was dann wird. Wie siehst du denn das? Also, Görlich hatte ja auf die konkrete Nachfrage auch zu Leitl und Weber, warum er sie so in ihrer Verantwortung gestärkt hat, hat er ja auch nochmal gesagt, es hängt nicht an einzelnen Personen, was da passiert. Und ich finde, den Punkt muss ich ihm schon geben, weil, also das war auch damals mein Punkt bei den Trainerwechseln, wo es dann um die Frage ging, brauchen wir jetzt wieder einen neuen Trainer, dass ich auch gesagt habe, du kannst jetzt wieder eine nächste Nase dahinstellen und die wird auch wieder scheitern. Weil alles im Hintergrund halt Mist ist. Also, ne, doll gesagt, aber ist so. Und das Gleiche hat er ja eigentlich auch gesagt. Würdest du da mitgehen?
Ja. Also ich finde, dass Hertha, wir haben ja da oft drüber gesprochen, in diversen Folgen, dass einfach die Baustellen sind eben nicht nur ein, zwei. Es sind einfach verschiedene Baustellen. Es muss auch eine große Transformation geschehen. Das hat ja Peter Görlich auch gesagt. Und dann ist immer die Frage, wenn du einen neuen Trainer zum Beispiel haben willst, auf welchen Boden fällt der? Also wenn wir dann irgendwie, wenn man neidisch guckt auf Vereine wie Elversberg oder Paderborn, die vor der Saison Trainer geholt haben, die vorher im U-Bereich unterwegs waren. Ralf Kettemann, Trainer von Paderborn, war vorher U19-Trainer in Karlsruhe. Vincent Wagner, Elversberg, war vorher Trainer der U23 in Hoffenheim. Man sieht den Fußball, die spielen, denkst du, boah, das hätte ich auch gern für Hertha. Und das finde ich total cool und bitte, warum hätten wir den nicht holen können? So, aber dann ist immer die Frage, und da hast du vollkommen recht, hätten die bei Hertha überhaupt so funktioniert? Ne? Weil ich meine, das sind halt Vereine, die funktionieren seit Jahren super. Bei Paderborn wird jeder Sportdirektor abgeworben, die letzten. Ne? Fabian Wohlgemuth in Stuttgart, Benjamin Weber jetzt in Augsburg, die Trainer werden abgeworben. In Elversberg ist der Sportdirektor, der da war, jetzt beim BVB. Das sind halt einfach Leute, die haben über Jahre da wirklich was gut aufgebaut. Und Hertha ist, glaube ich, an dem Punkt, an dem sie gerne da über Jahre jetzt was Gutes aufbauen wollen würden, aber sie einfach an so vielen Sachen ansetzen müssen, dass vielleicht dann der Trainer beispielsweise erst relativ weit hinten kommt, weil sie sagen, wir würden jetzt ein Neues fast verbrennen, sage ich jetzt mal. Ne? Also, dass man sagt, das ist, du kannst jetzt versuchen, alles gleichzeitig umzuwälzen, dass du Scouting einmal umwälzt, die ganze medizinische Performance-Abteilung, dass das Athletik Training oder sowas umstellst, Datenanalyse etc. und ein neues Trainerteam und neue Kaderplanung und allem drum und dran. Und das würde wahrscheinlich auch bei vielen so ein total, ich glaube, die Euphorie bei vielen Leuten, das Stimmungsbarometer wäre höher, weil sie dann denken, geil, jetzt passiert was, Umbruch und jetzt geht's los. Aber das ist eben der Blick von außen. Den konkreten Blick von innen, wie ihn Peter Görlich hat, den haben wir in der Art und Weise nicht.
Nee, und die Zwänge sind halt auch groß, ne? Die Zwänge, Die finanziellen Zwänge sind, die spielen zu 100% damit rein. Da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein, um klar zu machen, wie angespannt das auch alles ist. Und dann sagt man immer, ja, mach doch dies, mach doch das und nimm doch das Geld und, ne? Also, ich glaube, da stecken die schon, die würden schon anders handeln, auch teilweise, wenn sie da nicht so beschränkt werden.
Ja.
In dem Sinne. Also, ja, was du richtig sagst, du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Was jetzt aber irgendwie anscheinend ja wirklich stark passiert, ist, dass da, und das hatte Görlich auch angekündigt, die medizinische oder Performance-Abteilung umgestellt wird. Also da ist jetzt irgendwie jemand eingestellt worden, Leon Jonathan. Der ist jetzt irgendwie Strategie und Entwicklung, Medizin und Performance. Der macht doch, jetzt ist mir der Name entfallen, ich hätte mir den aufschreiben müssen. Von dem Denkfabrik-Fußball?
Denkfabrik-Nachwuchsfußball. Also
Denkfabrik-Nachwuchsfußball.
Transparenz, Leo ist ein sehr guter Freund von mir.
Siehste.
Ja. Grüß. Genau. Also der ist sozusagen seit x Jahren Nachwuchsfußball in Deutschland unterwegs. Also er hat selber auch bei Hertha bis zu U19 gespielt, ist dann noch bei Hansa Rostock gewesen. Man hat dort dann im U-Bereich praktisches Athletiktraining gemacht, weil er noch parallel Sportwissenschaften studiert hat. und ist dann auch wieder dann eben zu Hertha zurück, weil er ist eben auch Berliner Junge und genau, hat dann hier gearbeitet und praktisch auch mit Gora Sen, der eben auch Hertha Jugendtrainer war, gemeinsam dieses Buch geschrieben und jetzt haben sie noch eine zweite Fassung gemacht und die da auch mit Podcasts bestückt, wo dann eben Thomas Breich, Oliver Reis und so zu Gast waren und der ist in dem Performance-Bereich parallel zu seinem Medizinstudium, was er noch macht, da jetzt aktiv. Genau.
Cool. Ja, also auf jeden Fall herzlich willkommen und ich bin gespannt. Und dann gibt es noch eine Sache, ne? Ey, ganz schwierige Kiste jetzt. Ich habe überlegt, ob ich es droppe, aber ganz ehrlich, das ist hier quasi unsere Spielwiese. Hier sind wir, sagen wir mal, auch ein bisschen weiter weg vom journalistischen Anspruch. Und wir haben ja so einen Discord-Server und da schreibt ein User Ruhe da hinten. Und zwar hat er geschrieben: Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Henrik Kuchnow gerade seine Fühler auswirft und sich anderweitig ab Sommer bewirbt. Ich sag mal, nicht mehr im Fußball. Nee, ein User, der das schreibt, keine Ahnung, ob das stimmt. Muss man. Aber ich sag nur eins, wir haben schon immer gesagt, die einzige Konstante ist Henrik Kuchnow über all die Jahre. Nichts gegen den, ich glaube, der ist ein super Typ. Der ist ja auch, glaube ich, in den Mannschaftskreisen super geschätzt und so. Ne? Wäre trotzdem interessant, wenn er jetzt auch jemand wäre, der oder das eine Position wird, an der gedreht wird. Und man auch so fragt, naja, warum ist das nicht schon ein bisschen früher passiert? Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, also so wie ich Peter Görlich jetzt wahrnehme, ist sein Part eher immer mit den Leuten weitermachen zu wollen, aber die Leute weiterentwickeln zu wollen. Also Personalie Benjamin Weber war ja auch eine viel diskutierte und ich glaube noch mehr diskutiert wahrscheinlich als Stefan Leitl. Und sein Weg ist ja auch, dass er sagt, er macht mit ihm weiter und ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach sagt, er will ihm auch da ein bisschen anleiten. Ne? Peter Görlich hat ja auch viel Erfahrung in dem Bereich, hat ja mit unter anderem Alexander Rosen zusammengearbeitet in Hoffenheim, der auch ein erfolgreicher Manager ist und ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach vor allem auf die Leute setzen will, die man hat, die man weiterentwickeln will. Benjamin Weber ist jemand, den musst du nicht fragen, für welchen Verein sein Herz schlägt. So, das ist entscheidet am Ende nicht, ob es eine gute oder eine schlechtere Arbeit ist, aber es zeigt am Ende zumindest, das haben wir in den letzten Jahren oft gesehen, aber es zeigt zumindest, dass er im Idealfall das Beste für den Club will und nicht nur für seine eigene Karriere. Aber es muss halt gut zusammenpassen, so, ne, dass die Arbeit gut passt, als auch es für den Verein gut passt.
Ja, das ist halt auch wieder eine Wette, aber also ich finde es ja erstmal nicht schlecht zu sagen, ich brauche irgendwie ein bisschen Kontinuität und ich halte viel von den Leuten und deswegen arbeite ich mit ihnen zusammen und ich gebe sie jetzt nicht auf. Und jetzt bin ich ja hier am Ruder und schaffe denen Voraussetzungen, dass sie das Maximale abrufen können. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann hat man ja wirklich gar keine Argumente mehr. Ne? Also ich bin sehr gespannt. Aber es bleibt dabei, der Saisonstart, also die Sommerpause plus Saisonstart werden es einfach zeigen. Ich will gar keine Ausreden hören. Ich will gar nichts hören mit WM und da passiert ja so viel und will ich alles nicht hören. Also das, was am Ende bei Rausputz zählt und egal, das sind für alle dieselben Voraussetzungen, die sollen da gute Arbeit machen und dann ist gut. Also deswegen, ich gebe ihm den Punkt, dass hoffentlich die Arbeit besser wird, wenn alles hinten dran besser aussieht und dann gucken wir mal.
Ja.
Gehen wir mal ein bisschen in die Kommentare rein. Auf die MV-Folge haben sich ein paar Leute gemeldet, zum Beispiel Family Rühl. Ey, richtig gute Folge. Es ist immer gut, sich die MV von euch einordnen zu lassen. Lukas wirkt noch ein bisschen genervt von allem. Haha. Aber das hat doch auch einen schönen Kontrast gegeben. Die Berichte über die Frauenabteilung fand ich besonders spannend. Mal was Positives. Beim Thema Berliner Weg bin ich recht extrem eingestellt. Soll konkret heißen, dass es meiner Meinung nach klare Regeln für Nachwuchsspieler, die in die Profimannschaft integriert werden müssen, geben sollte. Was haltet ihr davon? Ich weiß jetzt nicht genau, was er mit klaren Regeln meint, aber ich denke, dass das ja jetzt so eine Regel ist, die da aufgestellt wurde, oder? Also dieses 4 Kaderplätze für Leute aus dem Nachwuchs, das ist ja aus meiner Sicht so eine Regel, die ja auch schon, also ist ja cool,
dass ja. Ich glaube, es ist auch einfach gut, dass es jetzt was Handfestes gibt, weil Hertha hatte irgendwie x Verbindungstrainer und Individualtrainer und sonst wie. Mhm. Aber du konntest irgendwie das nicht so greifen und jetzt hast du mal wirklich messbare Punkte, wo du halt sagen kannst, hey, daran müsst ihr euch halten.
Ja, auch für die Spieler ist es ja gut, dass die wissen, ey, da gibt's 4 Plätze und dann kann man ja auch so ein bisschen abschätzen, ne? Wo steht man? Das heizt vielleicht auch den Konkurrenzkampf an, weil man weiß, wenn man so und so gut ist, dann schafft man es da rein. Und jetzt gerade ist es ja eher so ein, ja, man weiß eigentlich nicht so richtig, wann und wie und warum und weshalb. Also keine Ahnung, was so an Kommunikation dann auch mit den Spielern stattfindet, aber gerade ist es ja zumindest für uns Fans nicht eindeutig, was man irgendwie machen kann. Und dass ich so genervt war, also erstmal, es war schon sehr spät und wir saßen da schon eine Weile und ne, und das habe ich ja gerade schon ein bisschen ausgeführt. Es nervt mich halt so ein bisschen, dass man jetzt so abwarten muss wieder auf die nächste Saison und dass dann erst wieder irgendwie alles klar wird und dass man sich und natürlich auch nicht mehr so mitreißen lassen. Also ich erlaube es mir einfach nicht mehr, mich so mitreißen zu lassen. Ja, weil erstmal klingt das ja alles super, was Görlich erzählt, aber aus Selbstschutz kann ich das einfach nicht mehr und will ich auch nicht mehr. Deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen genervt gewirkt habe.
Ja, aber ich kann jetzt aus der Zuhörerperspektive sagen, ich fand's nicht krass oder sowas. Also man hat ja einfach nur gemerkt, dass du hier unter Dinge kritisch siehst, vielleicht ein bisschen müde bist, aber ich fand's angenehm, weil es einfach auch, ne, du hast ja einfach deine Meinung wiedergegeben auf dennoch am Ende nicht unsachliche Art. Also da dürfen Emotionen auch mal so sein. So.
100%. Dann schreibt Sölen 12, danke, mir geht's gerade richtig schlecht und ihr habt meinen Tag mit euren Stimmen und Infos erträglicher gemacht. Das freut uns natürlich sehr, sowas. Sowas ist echt immer gut zu hören. So geht's mir manchmal auch bei anderen Podcasts. Und dann, auch ein richtig schöner Kommentar, Prenzlberg, Mark Forster und Rennrad sind Rufmord. Liebe Grüße, Malte. Also Malte Schruth hat sich dann auch nochmal zu Wort gemeldet, für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben oder nicht mehr ganz im Kopf haben. Er hatte sich auch für das Amt im Aufsichtsrat beworben und Marc sagte dann sowas wie, der hat bestimmt ein Rennrad zu Hause und eine teure Espressomaschine. Aber ja, er hat es auf jeden Fall registriert und freut uns natürlich, dass er zuhört. Und ja, also wie gesagt, der Auftritt war sehr positiv. Und er hat auch zumindest über Instagram versprochen, dass das jetzt nicht das letzte Mal war, dass er sich da irgendwie angeboten hat. Und dann noch ein Kommentar, auf den ich auch nochmal gerne eingehen würde, auch wenn es jetzt so nicht die wichtigste aller Dinge ist, aber Vespo1 hat geschrieben, sorry, aber 57 für Currywurst Pommes ist absolut legitim, vor allem bei Foodtrucks, Ausrufezeichen viermal. Bezahlst ja schon bei einem Billigimbiss dafür 6 Euro und schmeckt nicht. Nur mal so, also bitte über Fußballregen, Gastronomie bewerten ist nicht so euer Ding, lieben Gruß. Also mir liegt es fern, jetzt wie gastronomisch das bewerten zu wollen. Ich sag nur, der Antritt war ja mal, da Essen anzubieten, was einigermaßen erschwinglich ist. Und ich finde 7,50 Euro für eine kleine Portion Pommes mit einer kleinen Currywurst echt zu viel. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ich würde es auch überall in der Stadt nicht gerechtfertigt finden. Also wie gesagt, und der Antritt war ja mal, wir kamen ja mal von Erbsensuppe mit Wiener Würstchen, glaube ich, oder so. Das war mal von der Keglertruppe irgendwie so das Essen. Und dann hieß es, wir brauchen da ein Upgrade. Und dann war es Berlo. Und das war zumindest auch qualitativ der Hammer. Auch wenn es manchmal zu wenig war. Oh, das werden sie nie wieder los, bitte. Und jetzt ist es halt irgendwie der Foodtruck da für 7,50 Euro. Ich finde das tough. Also ich finde das einfach tough. Ich weiß nicht, ob da noch mehr. Also ich habe zumindest so im Umfeld von denen, mit denen ich mir da Essen geholt habe, habe ich dasselbe wahrgenommen, das Feedback. Und ich habe auch einfach, ich habe da auch geantwortet und habe gesagt, ey, ich ziehe selber meine Konsequenzen daraus. Ich nehme jetzt einfach was mit. Ganz einfach. Und dann wird man sehen. Und genau, und bei YouTube gab es noch einen Kommentar. Oh, Mist, der ist jetzt hier nicht ganz drauf. Den muss ich nochmal ganz kurz aufrufen. Und zwar ging es da nämlich um Henrik Herzog. Gib mir einen Moment, dass ich da nochmal kurz reinschaue. Weil es bestimmt auch noch einige hier unter den Hörenden gibt, die mit Henrik Herzog nicht mehr unbedingt was anfangen können. Wo sieht man denn jetzt hier? Ich bin so ein Boomer. Wo sieht man jetzt hier die Kommentare da unten? So, genau. Type A, Number 2, schreibt, danke für den Bericht für die Daheimgebliebenen, wie immer super. Und wer nicht weiß, wer Henrik Herzog war, er gehörte zur Aufstiegsmannschaft unter Jürgen Röber und diese Mannschaft damals besaß etwas, das heute fehlt. Unbedingter Zusammenhalt und Wille. Die Spiele damals waren oft genauso fad und defensiv wie heute, aber alle damals wussten, was Aufstieg heißt. Das Aufstieg heißt, jeden der 34 Spieltage Gras zu fressen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch so, auch als ich die da, das habe ich ja auch kritisiert, diesen Auftritt da von der Mannschaft, ne, auf der MV. Und da dachte ich auch so, boah, irgendwie, oh, das ist irgendein Handy, ist das meins? Nee, keine Ahnung. Irgendwie weiß ich nicht, irgendwie fehlt mir auch da der Spirit. Kann natürlich jetzt auch sein, dass das natürlich jetzt irgendwie gelesen ist, die Messe, und deswegen die Leute da irgendwie nicht mehr so, die Mannschaft nicht mehr so ein Feuer versprüht. Aber irgendwie hat mir das auch so ein bisschen gefehlt. Das war in der Zeit dann, wo es mal lief, super. Also da hat man das irgendwie gemerkt und da kam irgendwie auch dieser Flow rein. Aber sobald es nicht mehr lief, war das irgendwie alles weg. Das fand ich schade.
Ja, ich weiß immer, ja, ich finde es immer so schwer zu beurteilen, weil das ist dann immer, wir vielleicht manchmal vom Ergebnis aus oder vom Erfolg aus dann Dinge anders sehen, als es dann irgendwie vielleicht manchmal ist. Oder, ne, und dann vom Misserfolg schließen wir dann daraus, okay, die laufen zu wenig, der Einsatz ist zu gering oder so. Und das ist manchmal vielleicht irgendwie so eine subjektive Wahrnehmung, dass am Ende das irgendwie davon beeinflusst wird. Also ich erinnere mich zum Beispiel mal daran, bei der Nationalmannschaft zu dieser Endphase Hansi Flick kam dann ja auf einmal diese Kombo Rudi Völler, Sandro Wagner, Hannes Wolf. Und dann haben sie den Spiel gewonnen gehabt, aber halt auch überhaupt nicht schön und überhaupt nicht ästhetisch anspruchsvoll. Und dann sagte halt Thomas Müller dann auch danach so in der Mixzone dann einfach nur, ja, am Ende muss man sagen, man will einfach nur Siege sehen. So, und davon ist dann halt alles anders. Und du kannst deswegen auch mit ganz vielen 1-0s und die sind nicht sonderlich schön, aber halt, ne, also wir erinnern uns an die Hinrunde zurück. Da hätte man sowas jetzt nicht gesagt, ne, weil sie haben die Dinger immer noch zu Ende verteidigt und haben es irgendwie hinbekommen, das Spiel zu gewinnen. Aber auch da war ja Glück dabei. Manchmal hat man dieses Glück jetzt zuletzt nicht gehabt und dann liest man dieses Spiel ganz anders. Aber wenn du vielleicht nach 85 Minuten gefragt hättest, wäre eigentlich der Eindruck vielleicht der gleiche gewesen, weil es sieht ja aus nach einem Sieg. Ja, vielleicht ist es aber auch einfach eine andere Identifikation mit dem Verein, die Mannschaft damals hatte und heute beispielsweise. Ne? Also ich kann das nicht so ganz beurteilen, weil ich damals, also ich bin so ein 2000-Fan geworden.
Ja, also es gibt so ein paar Personalien in der Mannschaft, wo ich so, also ne, ich weiß, ist jetzt vielleicht auch zu großes Thema, aber es ist so ein bisschen auch dieses, ich kann auch nicht mehr den Vergleich zu 100% ziehen. Da müsste ich mich nochmal mit früheren Hertha-Mannschaften oder mit früherem Fußball im Allgemeinen nochmal beschäftigen, aber irgendwie so, viele sind halt so krasse Vollprofis, weißt du, die wirken halt einfach so, als wäre es denen häufig einfach wurscht, okay, trainieren gehen, Spiele abliefern, voller Fokus, Profi sein, und da kommt mir das Emotionale und so ein bisschen, das kommt mir manchmal einfach zu kurz. Das hast du bei so Spielern wie irgendwie einen Toni Leisner noch oder weiß ich nicht, Paul Seguin, der immer alle weghaut nach dem Tor. Oder irgendwie so, da blitzt es so auf. Oder ne, so ein Deo Sefolk, ey, sorry, aber der kriegt immer Applaus nochmal zusätzlich bei der Aufstellung, nur weil er jemand ist, der halt einfach mal ein bisschen Emotion zeigt, ja. Und ich finde, das ist so ein Skill, und ich glaube, dass der dich auch teilweise besser macht, der ist so ein bisschen verloren gegangen. Vor allen Dingen, warum spielen die denn Fußball? Die sollen ja die Leute unterhalten. Also eigentlich, ne, dass es eigentlich um andere Sachen geht mittlerweile, ist auch klar. Aber irgendwie würde ich mir wünschen, dass man da mehr Profile findet in Zukunft bei Hertha, die so ein bisschen was auslösen. Und nicht nur ein Fabi Rehse, der dann irgendwie da, weiß ich nicht, Instagram-Stories mit irgendwelchen Büchern macht und einmal kurz bei einem Einwurf die Tribüne anfeuert, sondern irgendwie so ein bisschen, dass da ein bisschen mehr drin steckt.
Verstehe. Wäre mal eigentlich mal interessant zu sehen, weißt du, wenn man die Mannschaft von heute und die Mannschaft aus den 90ern mal sozusagen tauschen würde, wie die in der Zeit vor Social Media und mit Social Media alle irgendwie drauf wären. Ne? Also mich würde es mal auch total interessieren, weil Mario Basler ist ja auch so jemand, der immer gerne erzählt dann davon, wie es früher und so weiter und was er alles gemacht hat. Ich hätte es so gerne mal gesehen, die Spieler praktisch von damals in der heutigen Zeit, wenn die ihnen jetzt so groß geworden wären.
Mario Basler auf Instagram, Alter. Das geht nicht gut.
Aber wie das wäre, wie das dann alles so wäre, wie die so drauf wären, ne? Wie würden wir dann auf einen Stefan Effenberg oder sowas blicken? Hätten die sich überhaupt so entwickelt? Hätten vielleicht die Spieler von heute, die so glatt und sowas wirken, dann viel mehr Ecken und Kanten gehabt? In einer Art und Weise, ne?
Weil sie für sich vielleicht ja auch nicht so, also die sind ja dann auch ausgeliefert heutzutage, ne? Also irgendwas, was die machen, wird ja tausend und millionenfach geteilt, dann über soziale Netzwerke, und da gibt's ja nicht so einen Filter irgendwie. Und auch selbst hatten die ja gar nicht so die Möglichkeit, sich zu präsentieren, sondern das, was du von denen gesehen hast, war dann halt auf dem Platz. Ja. Oder mal in irgendeiner Talkshow oder mal in irgendeinem Interview, ne? Oder halt in der Bunte oder keine Ahnung, oder irgendwas zu lesen. Ne? Ja, das ist wirklich ein spannendes Gedankenexperiment, ja. Naja, aber das fand ich irgendwie nochmal schön, das hier zu erwähnen, Henrik Herzog. So, ich habe noch ein Thema, also beziehungsweise noch eine Info, die mich erreicht hat und die war für mich neu. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es war ja auch auf der MV von diesem Projekt EV Stärken. Also ob das jetzt ein Projekt ist oder nicht, ich weiß es nicht. Aber also auf jeden Fall gibt es ja da so eine Maßnahme EV Stärken bei Hertha, also den Verein, nicht die KGaA, gibt ja beides. Ne? Also gibt ja auf der einen Seite diese Kommanditgesellschaft auf Aktien, wo das ganze Profigeschäft und alles drin ist. Und dann gibt es noch den EV, wo der Amateurfußball drin ist und alle anderen Sparten. Und man will jetzt den EV wieder stärker sichtbar machen und so. Da gab es ja die Maßnahme, dass man jetzt einen Instagram-Account auch extra für den EV hat. Also könnt ihr mal gucken, wenn ihr Instagram habt, dann schaut da mal rein. Und dann war so ein bisschen mein Take, ja, wo kann ich das jetzt sehen? Also ich habe kein Instagram, ich würde mir das gerne auch angucken. Kann man das nicht einfach auf die Homepage auch stellen? Und da erreichte mich dann die Info, dass die Webseite nur für die KGaA ist. Also da steht herthabsc.de, aber konsequenterweise müsste da stehen herthabsc GmbH und KKGaA.de. Weil ehrlicherweise gehört ja der e.V. einfach, also der herthabsc ist der e.V. Ich finde es irgendwie ganz schön krass, dass dann halt einfach so Vereinsinhalte da nicht so stattfinden können oder sollen oder ich weiß gar nicht, wie das geregelt ist. Also so ein bisschen was ist ja da, also ein paar Personalien und so werden ja schon aufgezeigt, aber das fände ich irgendwie cool, wenn es da zusammengeführt werden würde. Wusstest du das?
Nee, wusste ich jetzt auch nicht. Ich habe da ehrlicherweise auch nie groß nachgesucht, aber ja, also ich weiß nicht, ob das da auch noch irgendeine Verknüpfung gibt, eine Weiterleitung oder sowas, aber wäre natürlich schon irgendwie nicht schlecht, da zumindest noch was mehr zu haben. Ne, gerade auch für Leute wie dich, die dann vielleicht Instagram nicht nutzen, dann irgendwie an den Content zu kommen.
Naja. Ja, also ist nur noch mal von meiner Seite irgendwie so ein Peak. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie anders hinkriegen kann noch. Ansonsten schickt mir gerne zu, wenn es da was Interessantes gibt, dann kann ich mir das auch im Browser anschauen. Mir tut es sehr gut, ohne Instagram zu leben.
Ja, also, glaube ich total. Glaube ich total. Ja,
also das ist schon auch ganz, spart viel Zeit. So, ich wollte gerne nochmal so ein bisschen auf die, wir hatten uns dazu im Vorfeld auch schon nochmal ein bisschen abgestimmt, nochmal auf die Finanzen eingehen, die so präsentiert wurden oder wie die Finanzen aktuell aussehen, weil ehrlicherweise ich drücke mich auch mal so ein bisschen davor, mir das ganz genau anzugucken, aber das, was ich vorhabe, ist, dass ich da jetzt einfach mal einen genaueren Blick auch historisch gesehen drauf haben will oder mir das halt jetzt einfach mal nicht in aller Tiefe, aber zumindest so anzugucken, dass ich das verstehe. Weil auf der MV auch wieder da wurde sehr viel durcheinander geworfen aus meiner Sicht, beziehungsweise auch zu Recht wurde es jetzt nicht unbedingt gut erklärt, weil da hört eh keiner zu. Aber es gibt ja immer so ein Heft, was da ausgeteilt wird und da sind immer so Tortendiagramme drin, haben wir darüber geredet, ne, dass da irgendwie alles in Blautönen ist, total schlicht zu erkennen. Schwierig, aber da sind Zahlen drin, dann werden immer noch Zahlen auf der Bühne präsentiert und irgendwie am Ende, ne, wenn du da jetzt wie auch nicht zu 1000% aufmerksam warst, dann gehst du da raus und dann, was war jetzt nochmal was? Und ich würde das jetzt gerne hier noch einmal irgendwie so ein bisschen glatt ziehen. Und zwar im Heft, was da ausgeteilt wird, da gibt es die Gewinn- und Verlustrechnung des EVs und dann gibt es auch noch die Gewinn- und Verlustrechnung von der KGaA. Und das sind immer Zahlen des letzten Geschäftsjahres. Also das sind immer Zahlen, die sich aufs letzte Geschäftsjahr beziehen. Und das Geschäftsjahr, das muss man auch wissen, geht bei Hertha immer vom 1.7. bis 30.6. Also es ist nicht vom 1.1. geht das neue Geschäftsjahr los, sondern das ist so ein bisschen geknüpft an die Saison. So, und da hat Hertha im letzten Jahr einen Nettogewinn beziehungsweise einen Verlust von 15,6 Millionen gemacht. Also man hat nochmal richtig, also ich sag's mal auf gut Deutsch, hart reingeschissen. Auch wenn das bestimmt nochmal ein bisschen besser war, als was die Jahre davor war. Das weiß ich jetzt nämlich nicht, das wollte ich immer noch mal rausfinden, wie sich das so entwickelt hat. Und was dann auf der Bühne von Ralf Huschen präsentiert wurde, waren Zahlen, die sozusagen zum Halbjahr, also es war ein Halbjahresabschluss, also 1.7. bis 31.12. So, und da sieht man, dass sich eigentlich viele, viele Dinge ins Positive verschieben. Denn ihr wisst ja alle, Hertha BSC ist einfach hoch verschuldet. Also ne, das sind so roundabout 40 Millionen, die Hertha BSC einfach immer noch Schulden hat. Das ist, wir sind einfach minus, wir haben kein eigenes Geld. Und was man natürlich jetzt machen muss, oder was ja auch Ralf Huschen mit seinem Team ganz krass aktuell macht, und das kriegt ja auch jeder mit, die Kosten werden reduziert. Das ist das Allerwichtigste, dass man einfach weniger Geld ausgibt. Auf der anderen Seite die Einnahmen erhöht. Also was kann man machen? Transfers ganz vorne, weil das sind so die größten Hebel, die man hat. Merch, Tickets und diese ganzen Einnahmen zu steigern. Und was ich dann auch spannend fand, die Schulden zu ordnen. Also da spricht er ja auch immer von, dass man, wenn man irgendwo Schulden hat, oder könnte man jetzt diese Nordic Bond Anleihe, also habe ich mir jetzt so zumindest zusammengereimt, die Nordic Bond Anleihe auch als Beispiel nehmen. Da hat man ja auch sozusagen zu einem neuen Zinssatz das Ganze verlängert. Also dass man auch da schaut, dass das Geld, was man da bekommen hat, in Zukunft weniger kostet oder das Geld irgendwo anders sich holt zu einem geringeren Zinssatz und denjenigen mit dem höheren Zinssatz ausbezahlt. Also da die Schulden zu optimieren und möglichst wenig für das Geld zu bezahlen. Das sind diese drei Komponenten, die da passieren. Und was er da präsentiert hat zum Halbjahresbericht, ist insofern sehr positiv, als dass man den Umsatz tatsächlich gesteigert hat. Also im letzten Jahr zum Halbjahresbericht lag der bei 45 Millionen ungefähr und liegt jetzt schon bei knapp 51 Millionen. Also hat da gut zugelegt und hat auch ein operatives Ergebnis. Also operatives Ergebnis ist immer sozusagen, ich habe Geld eingenommen und ich gebe Geld für irgendwas aus, also für Spieler oder für, naja, was halt so anfällt. Das operative Ergebnis auch stark verbessert. Und der Nettogewinn ist dann nochmal alles nach Steuern und nach Zinsen und alles, was da halt so noch im Hintergrund passiert, wo man jetzt nicht aktiv sich irgendwie entscheidet, dafür gebe ich Geld aus. Auch da hat man sich ins Positive das erste Mal entwickeln können. Also wenn man sich überlegt, 31.12.24 hatten wir einen Nettogewinn von 9,5, also minus 9,5, also Verluste. Und jetzt sind wir bei plus 0,4. Und da wird ja, also hoffentlich, dann am Ende des gesamten Geschäftsjahres noch eine höhere Zahl stehen. Also insofern, das stimmt mich zumindest schon mal sehr positiv, dass in dem Bereich wirklich einiges in die richtige Richtung geht und wir dann nicht wie in den letzten Jahren, ich will nicht sagen betrogen, aber dass man da so ein bisschen wie Quatsch erzählt bekommt, sondern dass sich da wirklich, wirklich was tut.
Bei den, wenn du dir so die ganzen, also dieses Tortendiagramm und diese Tortendiagramme, die du mir auch geschickt hast, nochmal anschaust, was waren denn so, oder gab es so eine Zahl, wo du sagst, boah, die hat mich schon überrascht?
Naja, also erstmal habe ich nicht gewusst, es gibt einen Posten, das sind knapp 6 Millionen Euro in den Erträgen, also was Hertha BSC einnimmt, von Verwaltung sowie U23 und U19. Da dachte ich jetzt mal, hä, was ist das denn? Wie kann man denn 6 Millionen mit der U23 und U19 verdienen? Und was ist Verwaltung? Also anscheinend sind da so Sachen drin wie so Ausbildungsprämien und so. Also wenn Spieler an andere Vereine oder in andere Vereine gehen, dann müssen die Vereine ja trotzdem noch Prämien zahlen und so. Das ist da wohl alles drin. Dass damit 6 Millionen gemacht werden, finde ich schon stark. Was unter Verwaltung jetzt noch zu sehen ist, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Ja, überrascht. Ehrlicherweise nicht so richtig. Ich meine, der Spielaufwand ist halt schon krass hoch, ne? Allein, also, dass der Spielaufwand stattfinden kann, 21 Millionen. Oder hat dich irgendwas überrascht? Also, Personal ist halt immer der größte Plus.
Ja, also, ich fand es nochmal so in diesem Diagramm so zu sehen, so, wenn du die Personalkosten nimmst, in Relation zu dann so den größten Einnahmequellen und du dann teilweise so zwei Einnahmequellen brauchst, dann schaffst du nicht mal den Personalbereich zu deckeln, dann siehst du einfach wirklich, wo das große Problem liegt. So, und warum auch Peter Görlich davon spricht, diesen Kader halt so deutlich personell in der Quantität einstampfen zu müssen.
Aber das ist ja auch das, was man immer so hört, ne? Dass Hertha einfach absurd gut bezahlt für die zweite Liga. Also auch das ist halt dann auch für viele Spieler, glaube ich, ein Argument, einfach zu uns zu kommen. Weil du hast ja dann halt auch eine gewisse, also ich weiß nicht, wie gut die BeraterInnen da Bescheid wissen. Berater muss man wahrscheinlich sagen. Aber wie das auch im Team verteilt ist, so mit den Gehältern. Na, weil du kannst ja jetzt nicht einem dann auf einmal irgendwie deutlich schlechteren Vertrag als einen anderen anbieten. Weiß ich nicht, wie gut die da Bescheid wissen.
Ja, also ich glaube, da hast du schon recht, weil ich meine, ich glaube, der gleiche Spieler würde in Paderborn für 400.000 unterschreiben und nicht bei Hertha für 400.000, ne? Also ein Jahresgehalt, ne? Das, weil das einfach, weil du weißt, da ist der Weg nach oben offener, so.
Genau, richtig. Und das ist halt alles, also auch das, was ich gerade beschrieben habe, ne, diese ganzen Kosten reduzieren, Einnahmen, das ist halt auch alles nicht, das kann man halt nicht von heute auf morgen schaffen. Da sind so viele, und das ist so ein Beispiel, dieses Grundniveau, was dieser Kader an Kosten hat, das kriegst du halt nicht innerhalb einer Transferperiode gelöst. Vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, dass ein Brooks noch aus der Bobic-Zeit stammt. Überleg mal.
Nee.
Doch. Ist es nicht Bobic gewesen?
Nein. Brooks kam noch unter, der war doch als Ersatz für Kempf.
Ach stimmt. Hä? Aber wer war denn also noch von Brooks?
Die Bobic-Transfers, also ich meine, Seevolk ist ja glaube ich noch ein Preetz-Transfer, aber Bobic ist Rehse, ist Bobic. Er hat halt Rehse nie miterlebt, sage ich jetzt mal. Das war sein letzter Transfer. Tjaak Ernst war ein Bobic-Transfer.
Ich glaube, das habe ich verwechselt. Ja.
Aber Rochel war halt noch. Ja.
Also wenn du dir überlegst, ne, also Bobic wirkt schon so weit weg, aber da haben wir immer noch so krasse Altlasten und wie gesagt, die werden halt alle entsprechend verdienen.
Ja.
Das dann erstmal zu korrigieren, boah, das ist echt ein Marathon. Also insofern bin ich da jetzt zumindest, was so die Finanzen angeht, bin ich da jetzt erstmal positiv, wenn auch vorsichtig skeptisch.
Ja.
Immer wieder, ne? Also weil am Ende, du musst ja trotzdem den Laden immer am Laufen halten irgendwie und du musst ja irgendwie trotzdem die Voraussetzungen auch schaffen, dass du wieder auch in höhere Sphären greifen kannst, tabellarisch, aber auch dann vielleicht auch ligatechnisch irgendwann mal wieder, weil das hatte ja Ralf Fuschner auch gesagt, auch das ist ja, also TV, nur mal, dass wir da klar sind, TV würde ich sagen, ist ein Drittel der Einnahme, Also so ungefähr knapp unter einem Drittel, würde ich sagen, der Gesamteinnahmen. Also wenn da halt was wegbricht, dann tut's richtig weh. Deswegen ist das halt auf jeden Fall entscheidend.
Das stimmt. Und halt auch der Faktor Transfers. Ne? Hier 18,4 Millionen, die über Transfers reingekommen sind. Ich meine, ich glaube, jetzt im kommenden Sommer müssen wir uns da keine Gedanken machen. Da wird schon Geld reinkommen, auch wenn du denkst, da ohne die Aufstiegsklauseln wäre das vielleicht doppelt so viel, wie das, was ne, für Tjaak Ernst, Kenneth Eichhorn, was auch immer da geboten wird, ohne etwaige Ausstiegsklauseln wäre das noch viel mehr, aber ich glaube, die Gesamtzahl, damit kannst du dann was anfangen. Die Frage ist halt, kriegst du in dieser Saison genug ausgebildet für das Jahr danach? Solltest du nicht den Aufstieg schaffen? Du musst ja immer zweigleisig planen. Im Idealfall hast du die Option, sowohl als auch, ne, dass du Einnahmen bekommst durch einen Aufstieg, als auch durch Verkäufe.
Ja.
Bitter ist, wenn beides fehlt. Und die letzten Jahre hat der Hertha eben durch Talententwicklung mit Spielern wie Maser oder jetzt in Eichhorn, ne, hast du immer eine Quelle gehabt von Spielern, die bringen dir genug Kohle. Aber dadurch, dass in den letzten Jahren in der Akademie nicht immer richtig oder nicht immer ideal gearbeitet wurde, wird das immer weniger. Und
deswegen
du hast halt nicht mehr so viele.
Vielen Verantwortlichen auch so wichtig, dieses Thema.
Ja. Ja,
weil das halt ein ganz klarer Einnahmefaktor ist. So. Und was glaubst du, wer wird denn im Sommer Hertha definitiv verlassen?
Also ich gehe fest von Linus Gechter aus.
Mhm.
Ich glaube, der bringt einfach so viel mit, dass da viele Bundesligisten schon zuschlagen wollen würden. Und er ist halt auch, glaube ich, auch seine ganze Verletzungsthematik in den Griff bekommen. Tjaak Ernst ist definitiv jemand.
So viel Werbung für sich gemacht, ne?
Ja, ich meine, Kenneth Eichhorn ist die Frage, was er will. Ne, wenn er will, dann wird er gehen. So. Da ist auch keine Frage bei Interesse. Dann, klar, Demme Brooks, da wo du halt Gehalt einsparen kannst, die werden weg sein. Ja. Karbovnik kann ich mir auch vorstellen, dass er, wenn Werder Bremen jetzt die Klasse hält und die haben wirklich sollten wirklich Interesse an ihm haben, dann, ich glaube, freut er sich. Der kennt nämlich auch Tune als Trainer, dass der da natürlich vielleicht ein Faktor wäre. Ja, und dann ist einfach, ich finde, die größte Frage ist natürlich Fabian Rehse. So. Weil ich meine, wenn wir auf diesen Gehaltspart, Personalpart gucken, dann ist er mit seinen knapp 2 Millionen Jahresgehalt derjenige, der da am meisten frisst. So. Und den wirst du auch, ne, wenn du jetzt sagst, du willst ihn verkaufen, jetzt bekämst du halt noch Geld dafür. Der wird ja auch nicht jünger und sein Marktwert wird auch nicht steigen. Von daher kannst du schon noch ein paar Millionen einnehmen mit Transfererlös und ein paar Millionen mit Gehaltseinsparungen.
Aber er ist doch hier noch nicht fertig. Nee, das geht, also, das, wie, Naja, er muss es ja auch wollen, ne? Also ich meine, überleg mal, sein Lifestyle und so ist natürlich auch was, was du jetzt nicht, das haben wir ja schon immer gesagt, nicht in allen Städten leben kannst. Irgendjemand meinte, ich glaube, ein Kollege war das letztes, meinte, der geht bestimmt zur Union. Die sagt, Alter, auf keinen Fall. Der kann sich doch nicht mehr, der ist ja, seines Lebens ist ja nicht mehr sicher, wenn der hier durch die Stadt läuft.
Ey, dann kriegt also er keinen Flohmarktstand mehr.
Also das glaube ich, das passiert wirklich nicht. Aber ey, ne, nichts ist unmöglich.
Lukas macht den Lietzensee zu für ihn.
ich sehe es auch nicht als unwahrscheinlich an, dass der gehen könnte. Einfach, weil du vielleicht auch eine gewisse Hygiene damit oder nochmal so einen anderen Vibe ins Team bringen könntest. Gerade konzentriert sich ja halt auch sehr viel auf ihn. Aber du musst halt auch diese Scorer-Punkte auffangen, ey, boah.
Ja, das ist halt,
das ist so tough.
In der Fantasie ist es immer leichter, aber wir haben es allein bei Tabakovic gesehen, wie schwer das ist, ne? Also, dass du halt einfach einen Spieler hast, der einfach Tore schießt. Das klingt immer total banal, weil du denkst, ja, das fängst du halt das Kollektiv auf, aber dann haben wir diese Spiele gegen Kiel und Kaiserslautern, wo wir die Tore nicht machen. Und du weißt ja, mit dem Tabakovic, der hätte irgendwie mindestens einen reingestolpert irgendwie.
Ja.
Der hätte schon sein Tor gemacht und, ne, und auch wenn man an Rehse hier und da viel Kritik äußert, kommen halt auch Flanken an. Es kommen auch noch Bälle gehen ins Tor.
Wenn nicht der beste Fußballer, den wir da haben, also jetzt so gemessen an Scorerpunkten und so insgesamt, ne, der ist ja unverzichtbar. Eigentlich, jetzt mal so auf dem Platz, wenn man das mal isoliert betrachten würde. Andererseits hast du halt diesen riesen Kostenfaktor. Und ja, und vielleicht halt dann doch auch dieses, nimmst du ihn raus und stärkst damit vielleicht wieder andere oder stärkst vielleicht auch die Gemeinschaft in der Mannschaft oder das ganze Team. Da bin ich zu weit weg von, dass ich das beurteilen könnte, aber das wäre zumindest ein, also ohne da jetzt zu sagen, Rehse, der macht alles schlechter, das stimmt ja auch nicht. Vielleicht kannst du ja ein gewisses Niveau halten, ohne seine Kosten zu haben.
Das ist dann eben die Frage, ob du von auch Spielweise etc., ne? Also weil Fabian Rehse gibt dir halt offensiv unglaublich viel, ist immer ein X-Faktor, der dir immer was geben kann. Defensiv kannst du ihn ersetzen und hast vielleicht sogar hier und da Luft nach oben, weil er ist einfach defensiv jetzt nicht der Stärkste. Da steckt immer viel drin, aber er selber muss sich ja auch einfach die Frage stellen, er ist ja sehr ehrgeizig und daraus hat er nie ein Geheimnis gemacht und viele Chancen, irgendwo in der ersten Liga, in einer kompetitiven ersten Liga zu spielen, vielleicht sogar mal international zu spielen, hat er dann am Ende auch nicht mehr.
Nee, obwohl ich, und das muss ich ihm wirklich zugute halten, ich ihn als Typ jetzt auch mit dieser langfristigen Vertragsverlängerung so wahrnehme, dass das nicht zu 100% sein Fokus ist. Ich glaube, sein Fokus ist eher, und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, eher auch Personal Brand. Also er will schon auch irgendwie hoch Fußball spielen, aber ich glaube, ihm geht es auch viel um, was mache ich mit meinem Leben noch so außerhalb und drumherum. Ne? Also ich glaube, das ist auch stark in seinem Fokus und das schafft er halt in Berlin sehr gut. Da gibt es wenig Städte, die das auch noch bieten können und wo man dann auch noch Fußball spielen darf. Wird sich zeigen. Ey, ich bin gespannt. Ich würde jetzt auch nicht dagegen schießen, wenn er dann gehen sollte, dann würde ich sagen, ja, okay, mach das. Also wenn er zur Union geht, würde ich ihm es schon übel nehmen, glaube ich. Aber selbst wenn er nach Wolfsburg geht, dann sage ich, ciao, weil das ist jetzt so. Dann soll die halt Geld rüberwachsen lassen und dann ist gut. Also, ja. Gut, dann kommen wir noch zur Frage der Woche, beziehungsweise zu den Fragen der Woche, weil eine möchte ich noch beantworten. Und zwar war das vor zwei Folgen, glaube ich, sogar schon. Was war das letzte Musikalbum, was du dir gekauft hast und welches das erste, Benni?
Es müsste Here I Stand von Usher gewesen sein.
Geil.
Also früher Saturn, Spandauer Arkaden. Ja, man irgendwann mal so, wenn man dann sich was angespart hatte, hingegangen ist. Vorher waren noch viel so mit CDs brennen oder ich hatte.
Welcher Jahrgang bist du?
94.
Ah ja, okay.
Und ein Onkel von mir, der hat beim Radio gearbeitet und wenn ich irgendwie ein Lied haben wollte, dann habe ich ihm gerne mal einen Brief geschrieben, so als Grundschüler. Und meine erste CD, die er mir dann auch geschenkt hat, war hier der Last Ketchup Song, weil ich habe dann einen Brief geschrieben hier so, hallo, ich hätte so, ich, folgendes Lied hätte ich gerne. Habe ich wirklich geschrieben, es hier der He, der Ha, der He und so weiter. Ja, weil das, ich wusste nicht, was das, wie man das alles schreibt und habe da einfach so meine Lautschrift, sage ich jetzt mal, genutzt.
Das ist ja geil.
Von daher war das, glaube ich, so die erste CD, die ich hatte. Ja, das deswegen, ich meine aber, das erste, was ich mir gekauft habe, war von Usher. Ja.
Krass, mein erstes, und das habe ich mir nicht selbst gekauft, glaube ich. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe da nicht, ich müsste meine alten CDs, die sind aber irgendwie ganz oben im Schrank, hatte ich jetzt keinen Bock runterzuholen. Muss ich nochmal durchgucken, aber ich glaube, eins der ersten, also das erste, was ich besessen habe, war Papa Roach mit Infest. Das erste große Ding für Papa Roach, das war so 2000. Das habe ich aber geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Das war geil. Da sind die mit so einem Riesenkarton angekommen und da war ganz viel Styropor drin. Also so Styropor-Dinger. Und irgendwo da drin war diese CD. Das war also damals schon sehr witzig. Und dann war ich halt so ein Kind. Ich bin auch einfach, also, like, wer es noch kennt, hier die Borsighallen in Tegel. Da Mediamarkt. Und dann war es früher so, in der CD-Abteilung waren da so CD-Spieler und man konnte quasi mit Kopfhörern sich da hinsetzen und die CDs anhören.
Ja.
Und das habe ich ja über viel gemacht. Also ich war da wirklich oft und habe da viel CDs und Musik gehört. Und ich glaube, es muss dann tatsächlich Linkin Park mit Hybrid Theory gewesen sein. Und auch da gibt es eine lustige Story, weil ich hatte dann ja, so wie damals das üblich war, einen Discman.
Ja.
Und hatte den dann auch mit, also wenn ich mit meinem Papa bei Hertha war, weiß ich noch ganz genau, dass wir dann da gesessen haben und ich habe bis zum Anpfiff habe ich noch Linkin Park gehört über Discman, weil ich das so geil fand damals. Und dann als es losging, Kopfhörer raus und dann Fußball. Das war, ja.
So einen hatte ich auch.
Gute Zeit.
Ich verbinde Rihanna zum Beispiel immer mit Schweden, weil wir im Schwedenurlaub waren und ich mir dieses Rihanna Good Girl Gone Bad Album durchgängig auf dem Beifahrersitz auf meinem Walkman angehört habe.
Ja. Ich hatte damals, hier ist jetzt wieder in diese weiten Hosen, aber ich hatte damals auch so weite Hosen an, dass der Discman in meine Hosentasche gepasst hat.
Stark.
Da musste der Antischock ordentlich arbeiten, aber es ging. Und was war das Letzte, was du dir gekauft hast?
Das Letzte, was ich mir gekauft habe, ist so eine Schallplatte. Graceland heißt das Album von Paul Simon. Mhm. Kennt man von Simon and Garfunkel vielleicht.
Ja, ja.
Aber genau, das habe ich.
Ist das ein neues Album oder ist das?
Nee, das ist, von früher, aber ich hänge halt musikalisch gerne in den 70ern, 80ern fest. Von daher höre ich da viel in die Richtung und da findet man immer noch Schallplatten.
Neu oder?
Gebraucht, ja. Also ich kaufe ab und zu mal was neu, aber gerade diese Sachen findet man einfach auch gebraucht oft gut noch. Mhm. Ist ja auch ganz cool, manchmal in so einem Schallplattenladen eine Runde stöbern zu gehen, weil da kriegst du dann irgendwie Cool and the Gang Alben für 3-4 Euro, das ist schon ganz, cool.
Ich muss das mal machen, mir irgendwann mal wirklich einfach Zeit nehmen und dann in so einen Laden zu gehen und einfach mal richtig viel Zeit da zu lassen. Das Ding ist, ich komme mir mal vor wie so ein Weirdo, wenn ich dann so 2 Stunden in so einem Laden bin, dann denke ich mir, oh, was denken die jetzt von mir, warum ich hier so lange rumhänge? Aber wahrscheinlich ist es völlig normal in Plattenläden.
Ja.
Also, das muss ich, glaube ich, einfach mal machen. Weil ich bin ja auch Plattensammler, also ich kaufe dann immer so Alben, die mir halt einfach, die es dann noch gibt. Und die mir einfach viel bedeuten irgendwie. Jetzt habe ich für einen Kumpel, zum Geburtstag habe ich mir jetzt, oder habe ich ihm gekauft von Millencolin, kennt kaum jemand, das Album Pennybridge Pioneers. Also wer auf Skatepunk steht und so, ne, so weiß ich nicht, oder auch so in die Richtung Blink 182 oder so, der sollte sich wirklich Millencolin, Pennybridge Pioneers, das Album, das kannst du von vorn bis hinten hören. Es ist einfach genial. Es ist eine schwedische Band, übergeil. Und die neuesten Alben, die ich mir gekauft habe, die kamen zusammen, deswegen muss ich sie zusammen nennen, sind die von den Deftones, Private Music. Das ist ja auch schon eine Band, die gibt es ja auch schon seit den 90ern irgendwann, ewig alt. Und die haben nochmal so durch TikTok nochmal so ein Revival erfahren, weil es irgendwie so einen Part von einem Song von denen gab, womit irgendwie Leute so Videos gemacht haben. Und dadurch sind die nochmal so richtig an den Start gekommen. Und ich war bei denen jetzt auch im Februar auf einem Konzert in der Max-Schmeling-Halle. Die haben die Max-Schmeling-Halle ausverkauft. Und da war es auch so krass, weil das Publikum war so mega gemischt. Es ist eine super alte Band, aber da waren halt auch übelst viele Kids einfach, weil die halt von TikTok kennen. Und das war richtig crazy. Und von Betteroff, Große Kunst. Das ist so ein deutscher Indie-Künstler. Wir kennen den vor allem, oder ich kenne den vor allen Dingen über meine Frau, weil der an derselben Uni war, an der UdK. Und der hat mal bei meiner Frau gewohnt in der Wohnung eine Zeit lang. Weil an der UdK ist es irgendwie so, du kriegst irgendwie so 2 Wochen, bevor du startest, kriegst du Bescheid. Übrigens, du bist angenommen. Und dann findet man 2 Wochen eine Wohnung in Berlin. So. ganz
einfachste der Welt.
Ganz normal, ne? Und deswegen gibt's dann da immer so ein, okay, ich bin jetzt irgendwie für 2 Monate hier und da und dann war meine Frau gerade irgendwie weg und dann hat er in ihrer Bude gewohnt und jetzt ist er aber Musiker und macht, ja, cool in die Musik. Genau, und dann interessiert mich wirklich noch, weil da frage ich mich hier gerade so ein bisschen durch bei den Leuten, hast du Ziele im Leben gerade?
Ich habe eigentlich, also ich habe die Frage gelesen und habe irgendwie gedacht, ich bin eigentlich nicht der Typ, der sich so krass Ziele setzt, aber ich glaube, es sind eher so Dinge, ich will gerne in meinem Leben stets für Dinge dankbar sein. Ich will Dinge, die ich habe, die ich haben darf, die ich erleben darf, in welchem Land ich groß geworden sein darf, will ich wertschätzen. So. Und auch wenn, ne, ich habe es dir im Vorgespräch erzählt, ich jetzt heute die Diagnose leichter Hörsturz bekommen habe auf einem Ohr, will ich dennoch dankbar sein für die Dinge, die ich alle nicht habe, die auch blöd sind. So. Und ich glaube, diese Dankbarkeit und eine gewisse Versuche, positiv erstmal zu denken, ich glaube, das sind so Dinge, die ich mir eigentlich immer vornehmen will und das auch gerne auf andere ausstrahlen will, weil mir das immer leid tut, wenn ich merke, Leute im Umfeld, die eigentlich immer erstmal irgendwas Schlechtes sehen oder irgendwie negativ auf Dinge reagieren oder so, da liegt dann irgendwo oftmals was intrinsisch, dass ihnen mit irgendwas nicht gut geht. Und ich, ja, hoffe, dass ich irgendwie dazu beitragen kann, dass es Leuten in meinem Umfeld irgendwie besser geht. Und deswegen will ich auch nicht vortäuschen oder sowas, sondern so tun, als würde es mir immer gut gehen. Aber ich will zumindest versuchen, wenn ich es beeinflussen kann, dass es mir auch besser geht. Auch in der Art und Weise, wie einfach mein Mindset irgendwie ist. So.
Okay.
Und ich will das ist sozusagen so ein grundlegendes Ziel. Sonst irgendwie so ein Haus oder sowas habe ich jetzt keine krassen Ambitionen, was so das angeht. Ich würde irgendwann mal gerne nach Südamerika reisen. Irgendwie, das ist noch so ein Ziel, was jetzt so Bucketlist-mäßig ist.
Mhm.
Und ich würde gerne auch mal irgendwann das Privileg zu haben, Vater zu sein. Ich glaube, das wäre ganz cool. Das wäre noch so ein Ziel.
Ja, das ist ja so ein Ziel, was ich ja mittlerweile irgendwie erreicht habe. Das war auch immer so ein Traum von mir irgendwie oder so ein Ziel. Das hängt ja von so viel ab, da kann man ja wirklich sehr dankbar sein, wenn das klappt. Und jetzt fehlt es mir aber so ein bisschen. Weißt du, so wie Hertha BSC auch so eine Vision braucht, wer wollen wir sein, was wollen wir darstellen, wo wollen wir hin? Ich glaube, das fehlt mir auch gerade so in meinem Leben, dass ich merke, ich bin gerade irgendwie, ich glaube, auch wenn es ein bisschen traurig klingt, ich würde mich gerade schon als eher unzufriedenen Menschen beschreiben. Und das hängt, glaube ich, stark damit zusammen, dass ich nicht so eine Vision habe, wo soll es hingehen. Irgendwie Familie ist jetzt da, Wohnung ist da, das Leben läuft, wieso? Alles cool, also dafür bin ich auch mega dankbar. Ist alles mega gut, ich bin gesund, ist alles top. Aber so auf was richte ich jetzt so mein Tun und Handeln aus? Das fehlt mir gerade, deswegen versuche ich gerade einfach von Leuten das so ein bisschen einzusammeln. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr so was habt, wo ihr sagt, darauf arbeite ich so in meinem Leben hin. Ne? Kann was Materielles sein, kann aber auch irgendwie was anderes sein. Würde mich einfach mal interessieren, weil ich versuche da gerade so für mich irgendwie so ein bisschen so einen Weg zu finden, wo ich so mein Leben drauf ausrichten kann und nicht einfach nur so zu überleben jeden Tag, sondern ja.
Ja, es ist ganz spannend, weil das natürlich so ein Phänomen ist, das finden wir in so vielen verschiedenen Punkten. Also, ne, wenn wir jetzt in die Sportwelt gucken, es gibt so einen Begriff, der nennt sich postolympische Depression.
Mhm.
Also, dass einfach Leistungssportlerinnen, Leistungssportler auf etwas hinarbeiten, 4 Jahre lang hintrainieren, dann war es das. Und vielleicht lief es super, vielleicht haben sie ihre Ziele erreicht.
Ja.
Und dann ist so ein, was kommt jetzt? Und dann fallen die in so ein extremes Loch. Das kennen wir auch im Kleinen, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, dass wir einfach sagen, also ich habe mich so lange auf den Urlaub gefreut, das war jetzt toll.
Ja, man hat geplant.
Was peile ich jetzt an? So, dass man immer so ein bisschen nach dem nächsten, deswegen es kommt gleich auch dieses Sprichwort, Vorfreude ist die schönste Freude.
Ja.
Wahrscheinlich so ein bisschen her, dass man irgendwie dass Leute vielleicht sich immer nach so einem Antrieb sehen.
Vielleicht ist es auch Quatsch und ich brauche irgendwie nochmal irgendwie einen Impuls, der sagt, ey, du, das ist auch gar nicht wichtig. So, ne? Vielleicht ist es auch das, aber ich hätte es gerne irgendwie das. Ich glaube, es würde mich zufriedener machen, wenn ich so ein klares Ziel hätte. Naja, gut. Also ich bin gespannt auf eure Kommentare dazu. Natürlich auch, welche Musikalben ihr euch zuletzt gekauft habt. Da höre ich dann auch immer gerne mal rein. Ja, ansonsten war's das. Wir sind schon über die Stunde drüber. Und Benni, ich danke dir.
Ist dein Burger gleich da?
Ich habe ihn nicht, ich muss das jetzt machen.
Nein.
Es ist, wie es ist. Die Leute müssen dann einfach mich essend ertragen. Halt so. Tut mir leid, aber damit komme ich schon klar. Wir hören uns aber nächste Woche wieder, oder?
Ja, gerne.
Gut. Dann sage ich mal, das haben wir nämlich schon verabredet, dass wir nächsten Donnerstag wieder miteinander aufnehmen. Also haut in die Tasten, schreibt uns gerne auch Fragen, die wir euch beantworten können oder Einschätzungen oder so. Jetzt wisst ihr ja, mit wem was zu tun habt nächste Woche Donnerstag. Und dann gucken wir so ein bisschen in die Kommentare zum nächsten Spiel. Ja, freue ich mich drauf.
Mach's gut, Howie.